Ja, also nochmal herzlich willkommen zum heutigen Online-Impuls, ja gemeinsam mit Bodo. Mein Name ist Mirko und ich bin Teil des Teams Kultur und Entwicklung bei uns bei Upstalz Bohm. Und ja, ich freue mich heute, meinen Teil dazu beizutragen, dass wir gemeinsam eine gute gemeinsame Stunde verleben werden. Das Thema heute ist, wieso Widerstände so wertvoll sind. Und in gewohnter Art und Weise, so wie wir es schon auch oft gemacht haben, wird es gleich so sein, dass ihr als erstes, dass Bodo einen Impuls zum Thema geben wird. Und im Anschluss seid ihr dann herzlich dazu eingeladen, dass wir zum Thema gemeinsam in den Dialog kommen. Das heißt, ihr werdet die Chance haben, Fragen zu stellen oder auch Gedanken zum Thema zu äußern, sodass eben ein Dialog auch gemeinsam entstehen kann. Wir machen das Ganze wieder mit Zoom und wenn ihr später etwas mitzuteilen habt, dann könnt ihr natürlich euer Mikrofon anstellen. Bis dahin bitten wir euch, euer Mikrofon ausgestellt zu lassen. Ihr habt unten in der Leiste die Reaktionen-Funktion und darüber könnt ihr die Hand heben. Das heißt, wenn es später so sein sollte, dass ihr eine Frage habt oder ihr etwas mitteilen wollt, dann nutzt bitte die Handheben-Funktion, dann sehe ich das und werde euch dann bitten, eure Frage oder Anmerkung auch zu stellen, sodass wir darüber dann ins Gespräch gehen können. Ja, ich wünsche euch erstmal eine gute Zeit und schön, dass wir heute zusammen sind. Und jetzt übergebe ich an dich, lieber Bodo.
Ja, Mirko, ganz lieben Dank und auch meinerseits herzlich willkommen allerseits. Ich freue mich auch viele bekannte Gesichter zu sehen, neue Gesichter zu sehen und das trotz des ja sich anbahnenden Frühlings, habe ich das Gefühl, dass ihr dennoch den Weg vor den Bildschirm gefunden habt, um ja gemeinsam mit mir und den anderen sich über das Thema Widerstände nochmal auszutauschen. Es geht ja um die Fragestellung, wieso Widerstände so wertvoll sind und inspiriert hat mich dieses Thema noch einmal, nachdem wir unseren letzten Online-Impuls zum Thema Stille hatten, zum Schwerpunkt Thema des Monats Februar, Bescheidenheit. Und dort ging es ja darum, dass wir auch reflektiert haben, dass es im Januar neue Vorsätze gab, gute Vorsätze gab. Und die Frage, die ich in den Raum gestellt hatte, war, ja, wie ist es euch denn damit ergangen und was von dem, was ihr euch vorgenommen habt, ist dann tatsächlich Realität geworden und wo gab es Widerstände? Und die Widerstände, die waren ganz unterschiedlich. Da gab es einmal so die ganz wunderbare Erkenntnis, ja, ich habe mir ganz einfach zu viel vorgenommen. Das war so ein Punkt. Dann aber auch, dass ja der Druck von außen zu groß war. Also es gab von außen Widerstände, gefühlte Widerstände, die mich davon abgehalten haben, das zu tun, was ich mir vorgenommen habe, oder eben auch in mir selbst. Also alte Gewohnheiten, die dann wieder Einzug erhalten hatten und nachdem ich mich dann aufgemacht habe, vielleicht neue Gewohnheiten zu entwickeln, Rituale zu entwickeln, Aufgaben zu lösen, dann doch wieder schnell sich die alte Gewohnheit wieder eingestellt hat. Und mir war das nochmal wichtig, dann nochmal ein Stück weit mich damit zu befassen und auch nochmal in die Reflexion zu gehen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich jetzt schon auch allen Beteiligten ans Herz legen möchte, dass wenn es diese Impulse gibt und auch diesen wieder, anschließend nochmal in die Reflexion zu gehen. Ich habe nach dem letzten Online-Impuls zum Thema Bescheidenheit eine Rückmeldung bekommen eines Teilnehmers, der schrieb mir, dass er sich durch den Impuls an eine Reise erinnert fühlte, an eine Reise mit einem Freund in Kanada, wo genau das Thema, was wir besprochen haben, sich wiedergefunden hat. Es ging um das Thema Bescheidenheit und es ging darum, Lasten abzuwerfen, also eine Last abzuwerfen, um Zeit für das zu haben, was wirklich wesentlich ist, was der persönlichen Entwicklung dient. Und dieser Teilnehmer hat mir dann geschrieben, dass er sich durch diesen Impuls an einen Trip mit einem Freund in Kanada erinnert fühlte und plötzlich wieder Bilder vor Augen hatte, Erinnerungen vor Augen hatte, wo es genau darum ging, sich 2 oder 3 Wochen durch den kanadischen Busch zu schlagen und sich auf das Wesentliche konzentrieren zu müssen. Dort hat etwas, es hat etwas stattgefunden bei diesem Teilnehmer, was wir auch als Lectio bezeichnen. Also ich lese einen Text oder ich bekomme einen Impuls und fühle mich durch diesen Impuls oder durch diesen Text an etwas erinnert, was ich in meinem Leben schon erfahren habe und mit diesem Thema zu tun hat. Und das ist eigentlich was ganz Wunderbares, nämlich, dass ich eine Verknüpfung habe zu dem Thema mit dann einer Erfahrung, die ich gemacht habe und dann etwas nicht nur verstanden habe, das ist ja quasi die geringste Form des Aufnehmens, etwas zu verstehen. Und immer dann, wenn Widerstände entstehen und Stress entsteht, dann verlieren wir das, was wir geglaubt haben zu verstehen, am allerschnellsten. Das ist ganz schnell wieder weg. Das vergessen wir dann ganz schnell, wenn wir in Stress geraten. Das ist auch ein neurobiologischer Vorgang. Das, was ihr jetzt hört und vielleicht auch versteht, das speichert sich hier oben im präfrontalen Kortex, also in den neuronalen Netzwerken hier vorne. Und wenn ihr Stress habt, weil vielleicht gerade jemand schreit oder sonst irgendetwas passiert, dann schalten sich diese Netzwerke langsam ab und irgendwann landen wir dann im archaischen Notfallmanagement auf Stammhirnniveau. Und dann erinnern wir uns plötzlich gar nicht mehr an das, was wir gelernt haben. Also das Lernen und Verstehen ist eigentlich die schwächste Form des Aufnehmens, um das, was wir entwickeln wollen, auch tatsächlich umzusetzen. Die nächste Stufe ist das Verinnerlichen. Und das ist diesem Teilnehmer gelungen. Er konnte etwas hören und hat das verbunden mit einer Erfahrung, die tief und auch emotional ist und konnte damit das Gehörte und Verstandene verinnerlichen und sofort innere Bilder aktivieren, von denen ich glaube, dass sie ihm bei seinem Vorhaben dann auch helfen werden, weil er kann genau sagen, ach, damals habe ich das so gemacht, wie habe ich mich gefühlt, worauf kam es an? Und das möchte ich einmal vorweg zu diesem Online-Impuls euch ans Herz legen, dass wenn der Online-Impuls vorbei ist, vielleicht noch mal 5 bis 10 Minuten in die Stille zu gehen, um dann in sich hineinzuhorchen, gibt es etwas von dem, was ich gehört habe hier, was mich an eine Erfahrung erinnert, die ich in meinem bisherigen Leben gemacht habe. Und wenn da etwas kommt, dann nochmal sich einen weiteren Moment zu nehmen und sich das nochmal zu verinnerlichen. Das ist also eine ganz gute Möglichkeit, um aus dem Verstehen heraus ins Verinnerlichen zu kommen. Denn das ist eigentlich das, worum es geht, dass wir etwas nicht nur verstehen, sondern wirklich, wirklich verinnerlichen. So, kommen wir zum rechten Maß. Also die Rückmeldungen, die ich bekommen hatte, waren eben, es war einfach zu viel. Es waren Umstände von außen, die dagegen gewirkt haben, oder auch innere Widerstände, die etwas, die bewirkt haben, dass ich nichts tue. Und Anselm Grün hat so 3 Haltungen formuliert, die im Kontext der Widerstände stehen. Also wann empfinden wir Widerstände? Wann entstehen überhaupt Widerstände? Und diese 3 Haltungen oder Eigenschaften sind einmal die Maßlosigkeit, die Ungeduld und vielleicht das Verständnis, sich nicht anstrengen zu müssen. Das sind so 3 ganz wesentliche Aspekte, die uns ganz unbewusst im Kontext der Widerstände immer wieder auch bewegen. Also komme ich zur Maßlosigkeit. Ich habe gerade einen Coachee, der befindet sich in einer Entwicklung der Übernahme einer Aufgabe und er beschreibt mir, ja, ich kann das nicht. Ich habe da innere Widerstände. Ja, also kennt ihr vielleicht auch, dass ihr eine Aufgabe übernehmt oder ihr vor eine Herausforderung gestellt werdet, die euch vielleicht ein Stück weit auch zu groß erscheint. Und dann kommt dieser Gedanke, ich kann das nicht. Also dieser Gedanke, ich kann das nicht, ist ein ganz üblicher Widerstand, der in uns entsteht, ja, und uns davon abhält, etwas zu tun, was wir entweder aufgetragen bekommen haben oder vielleicht uns auch selbst vorgenommen haben. So diese hängenden Schultern, boah, ich kann das nicht. Und eine schöne Möglichkeit, mit diesen inneren Bildern, mit diesen inneren Gedanken umzugehen, kommt tatsächlich aus unserer Geschichte und ist etwa 2000 Jahre alt. Und das ist die sogenannte Widerrede. Ja, also die Mönche nennen das die Widerrede. Es gibt bei den Wüstenvätern Abbas Päumen, das ist das Antiretikos. Und dieses Antiretikos ist ein Buch, wo bestimmte Tugenden beschrieben werden, vielleicht auch als Todsünde beschrieben, Völlerei etc. pp. Und wenn sich diese Eigenschaft einstellt, dann wirft der Mönch diesem Gedanken oder dieser Haltung einen Gegengedanken entgegen. Also dieser Gedanke kommt hoch, ich kann das nicht. Und für den Moment, wo das geschieht, hält dann eben so ein Mönch jetzt im biblischen Text dagegen, aber wir können uns selbst dort auch einen Gegengedanken, eine Widerrede tatsächlich zurechtlegen, die uns dabei hilft, über diesen Widerstand, über diese Schwelle hinübergetragen zu werden. Und mit Blick auf, ich kann das nicht, könnte es sein, ich muss es gar nicht können. Ich muss es nur versuchen. Ja, also der Ursprung für, ich kann es nicht, ist, habe ich eine Aufgabe, wo so eine Maßlosigkeit aus uns selbst heraus oder vielleicht an uns auch herangetragen wird. Das ist vielleicht zu groß oder ich habe zu hohe Ansprüche an mich. Wenn ich zu hohe Ansprüche an mich habe, dann ist das ja auch maßlos. Ja, dann habe ich nicht dann lege ich an mich und das, was ich kann und will, nicht den passenden Maßstab an. Sondern sage ich, ich kann das nicht, ich kann das nicht. Und dann einfach eine Widerrede zu finden, ein Satz, das kann ein Satz sein, den sich jeder für sich auch formulieren kann, ist, okay, ich muss es gar nicht können, ich muss es nur versuchen. Und das für sich tatsächlich zu verinnerlichen. Ja, diese Widerrede zu verinnerlichen, okay, dass etwas können müssen oder erreichen müssen, ist viel geringer in der Bedeutung, als etwas zu versuchen, zu lernen und zu üben. Weil die Frage ist, wann können wir denn wirklich etwas? Und wann haben wir denn wirklich etwas erreicht? Die Situation tritt ja im Grunde genommen überhaupt gar nicht ein. Und sich ein Stück weit von dem eigenen Druck zu befreien, ich muss das nicht können, ich muss es einfach nur versuchen, lernen, üben und trainieren. Das höre ich auch ganz häufig bei den Kindern, dass sie sagen, ja, das kann ich nicht. Dann sage ich auch, das musst du gar nicht können, du musst es nur versuchen. Woher sollst du es denn auch können? Ja, du wirst es irgendwann vielleicht einmal können, wenn du damit beginnst, es zu versuchen, zu lernen und zu tun. Und damit begegnen wir auch der Maßlosigkeit und schaffen ein rechtes Maß, ein für uns passendes Maß. Okay, ich muss es nicht können, das ist für mich in Ordnung. Ich brauche es einfach nur zu versuchen. Und damit kommt dann so eine gewisse Leichtigkeit auch dort hinein. Die Maßlosigkeit ist auch etwas, was mir auch immer wieder begegnet. Das ist ja so eine meiner Schwachpunkte tatsächlich, die ich in mir entdeckt habe. Und es macht auch wenig Sinn, dagegen anzukämpfen, sondern es geht letztendlich darum, gut damit umzugehen. Das einfach auch zu erkennen. Ja, was ist denn das? Wieso, wie drückt sich die Maßlosigkeit bei mir aus? Wie erkenne ich sie vor allen Dingen und wie gehe ich dann mit ihr um? Und ich hatte jetzt die letzten Tage mich wieder intensiv, oder ich mache sehr viel Sport, aber ich war sehr müde. Wir haben so einen kleinen Welpen bekommen. Wir haben schon einen Hund und haben 8 Wochen alten Welpen bekommen, eine Hündin bekommen. Und die Nächte sind kurz, der Hund muss immer raus. Und ich war am nächsten Morgen sehr, sehr, sehr müde. Und trotzdem ging es darum, ja, meinen Sport durchzuziehen. Ich bin da ein bisschen stoisch. Meine Frau macht sich auch öfters lustig über mich, dass ich dann so stoisch bin und einfach die Dinge durchziehe. Und ich war dann dort im Sportraum. Ich habe so einen Sendo, da steht meine Meditationsbank und da steht eine Sprossenwand und eine Sportmatte. Und ich dachte, boah, ich kann das jetzt nicht. Das geht jetzt nicht. Und eine Aussage, die mir dort auch geholfen hat, gerade im Sportkontext, ist auch, du musst es jetzt nicht können, aber fang erst mal an. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um mit Widerständen umzugehen, zu sagen, okay, ich fange erst mal an. Der Körper ist nämlich ganz spannend unterwegs, dass wenn wir schon Gewohnheiten entwickelt haben und es irgendetwas sich einstellt, eine Müdigkeit oder von außen Druck oder etwas anderes, und wir dann damit umgehen, indem wir sagen, ich fange erst mal an, ja, entsteht so ein Memory-Effekt auch im Körper, dass es in der Regel nicht beim Anfangen bleibt. Also ich hatte das tatsächlich vorgestern beim Sport. Ich war sehr, 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 sehr müde an dem Morgen. Und ich hatte so 20 Runden vor mir bestimmter Trainingsabfolgen. Und schon bei der ersten Runde, bevor ich überhaupt anfangen konnte, habe ich gesagt, oh nee, das kann ich heute nicht, das geht nicht. Und dann kam die Widerrede, fang erst mal an. Also, ja, als Widerrede fest verankert, ich weiß, wenn mein Kopf sagt, ich kann das jetzt nicht oder ich will das jetzt nicht, dann ist sofort automatisiert, fang erst mal an. Das ist das, was ich immer mache. Egal, wenn der Körper sagt, wenn der Kopf sagt, das geht jetzt nicht, fang erst mal an. Und dann kann ich immer noch herausfinden, ob es wirklich nicht geht oder ob es sich tatsächlich nur in meinem Kopf abgespielt hat. Und dann habe ich angefangen und die erste Runde war doof. Ich habe weitergemacht und die zweite Runde war doof. Und dann merkte ich plötzlich, wie der Körper in Fahrt kam und ich dann doch meine 20 Runden absolviert habe. Aber dass das überhaupt erst möglich gewesen oder möglich wurde, war, dass ich gesagt habe, fang erst mal an. Und das ist so ein zweiter Punkt mit Widerständen, auch für sich ein Stück weit herauszufinden, ja, worin liegt der Widerstand, woher kommt das? Erstmal zu erkennen, da ist ein Widerstand, sich dessen bewusst zu werden. Das tun wir häufig auch nicht, das ist ein Automatismus, ach, das mache ich nicht, mache ich morgen. Ja, und dann, okay, das ist ein Widerstand, das kann ich nicht, ist ein Widerstand, das mache ich morgen, ist ein Widerstand. Und dann einfach zu sagen, gut, ich finde schon im Vorfeld, formuliere ich mir eine Antwort auf diesen Gedankengang. Ich muss es nicht können, ich muss es nur versuchen oder fang erst mal an. Das sind so zwei Erfahrungen, jetzt gerade mit Blick auf die guten Vorsätze im ganz persönlichen Bereich, wo euch nochmal die Erfahrung teilen wollte. Wenn ich also Gedankengänge habe, die sich als Widerstand identifizieren, erstmal sie als Widerstand erkennen, um dann eine Widerrede zu formulieren. Also ein Antirhetikos, einen Gegengedanken. Ja, und so wird es auch in dem Buch beschrieben, Gedanken gegen etwas. Gedanken gegen vielleicht Völlerei, Gedanken gegen Bequemlichkeit, Gedanken gegen Maßlosigkeit. Dann einfach sich zu beobachten und auch gerne den Februar dafür zu nutzen, seine eigenen Verhaltensmuster und Denkmuster zu beobachten, zu identifizieren, welche Gedanken sind verkappte Widerstände, Ausreden, ja, und dann eben eine Aussage für sich zu finden, die gegen den Gedanken spricht. Zwei Beispiele habe ich hier gegeben. Einmal, ich muss es nicht können, ich muss es nur versuchen. Oder aber, fang erst mal an. Dann auch nochmal im Umgang mit der Maßlosigkeit. Es ist ja erstmal gar nichts Schlechtes oder Gutes, maßlos zu sein. Das passiert ja häufig auch ganz unbewusst. Und gerade wenn wir voller Elan sind, voller Energie sind und voller Freude sind, dann nehmen wir uns manchmal mehr vor, als wir uns eigentlich als wir uns eigentlich gut tut. Und dann eben auch dort das rechte Maß nochmal wieder zu entdecken und zwei, drei Schritte auch zurückzuschrauben. Auch das sich zu erlauben. Und da komme ich zum zweiten Punkt. Zweiten Grund, das eine ist die Maßlosigkeit, das andere ist die Ungeduld. Die Ungeduld ist auch eine Ursache dafür, dass Widerstände entstehen. Ich will zu schnell zu viel. Und das tut mir nicht gut und das tut im unternehmerischen Kontext auch häufig den Menschen im Unternehmen nicht gut. Und dann versuchen wir, etwas schnell durchzusetzen. Durchzubringen. Und auch das, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, gut damit umzugehen. Mit dem Handeln erst einmal vielleicht auch auf das Handeln zu verzichten. Wenn uns das Handeln zu viel wird, wenn wir uns etwas vorgenommen haben und die Verhaltensweisen, die diese Vorsätze mit sich bringen, von uns in dieser Form nicht umgesetzt werden können, aus welchen Gründen und Widerständen auch immer, dann auch gerne einen Schritt zurückzugehen und aus dem Handeln herauszukommen und ins Erkennen zu gehen. Also sich zu beobachten. Guck mal, wer da spricht. Ja, also aus der Ebene des Handelns herauszugehen, wenn es zu viel war, und in die Ebene des Handelns zu gehen, zurückzutreten. eher weniger zu machen als das, was wir uns vorgenommen haben oder vielleicht auch vorher getan haben und in den Modus umzuschalten. Ja, erkennen ist erst einmal wichtiger als handeln. Und sich quasi dabei zu ertappen, wie ich denke, wie ich mich zu den Dingen einstelle, um dann auch nicht dagegen anzugehen, sondern sich darüber zu freuen, dass ich diesen Widerstand erkannt habe. Also wem die Gegenrede zu viel ist und damit nicht klarkommt, das klappt jetzt nicht. Ja, du musst es nicht können, du musst es nur versuchen. Und es klappt trotzdem nicht. Fang erst mal an. Also ich kann jetzt nicht, aber fang erst mal an. Ich komme trotzdem nicht ins Handeln. Ich fühle mich nicht stark genug dafür. Auch dann nicht zu verzweifeln, sondern zu sagen, das ist erstmal in Ordnung. Ja, es geht ja nicht darum, jetzt hier Askese im volkstümlichen Sinne zu praktizieren und sich durchs Leben zu prügeln, sondern es geht darum, das für sich rechte Maß zu finden. Das für sich rechte Maß würde in dem Moment bedeuten, ich kann auch noch ein Stück zurückgehen und diese Widerstände erst einmal erkennen. Also ich werde mir des Gedankens bewusst, ich kann das nicht. Ich werde mir meine Ausreden bewusst. Ich werde mir meiner gedanklichen Widerstände bewusst. Und dann sich darüber zu freuen, und das ist das für manche komische, sich darüber zu freuen, dass ich mir dieser Widerstände bewusst geworden bin. Das ist eine weitere Stufe, die Schwelle weiter zu senken, um irgendwann ins Handeln zu kommen. Ja, also nicht die Widerrede, das ist schon ein sehr starkes Momentum, erfordert schon besonders eine Achtsamkeit, eine Gegenwärtigkeit und zu sagen, okay, dieser Gedanke ist da, ich habe dich ertappt, ich habe dich erkannt und ich habe eine Gegenrede und ich tue es trotzdem. Da gehe ich gegen den Widerstand an. Dann aber auch zu sagen, okay, der Widerstand ist mir zu groß, ich kann das nicht, ich fühle mich dem Widerstand nicht gewachsen, also erkenne ich erstmal die Widerstände. Ich werde mir der Widerstände bewusst und freue mich darüber, dass ich mir dieser Widerstände bewusst geworden bin. Und wenn das auch noch ein Level zu hoch ist, das kann ja sein, dass wir auch energielevelmäßig ziemlich am Boden sind und gar nicht aus dieser Senke herauskommen, dann gibt es noch eine wunderbare Möglichkeit, die Widerstände nicht bei sich zu erkennen und ihnen zu widersprechen, die Widerstände nicht bei sich zu erkennen und sich darüber zu freuen, sie erkannt zu haben, sondern die Widerstände bei anderen zu erkennen. Wir kennen das bei uns aus der Sprachentwicklung. Wir im Unternehmen befassen wir uns ja sehr, sehr, sehr stark mit dem Thema sprachlicher Entwicklung. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter für sich identifiziert hat, ich benutze das unbestimmte Personalpronomen Mann, wenn ich mich meine, Mann macht das so. Ja, und ich merke, dass ich dadurch unverbindlich bin, pauschal, nicht klar bin, für meine Mitmenschen einfach ein großes Fragezeichen bin, weil ich vielleicht die Verantwortung auch auf die Allgemeinheit übertrage und ich möchte daran arbeiten, dann machen wir das nicht, indem wir sagen, achte mal bei dir selbst auf das unbestimmte Personalpronomen, wenn du es selbst sprichst. Das gelingt uns nämlich nicht. Sondern die Aufgabe besteht dann darin, lieber Mitarbeiter, liebe Mitarbeiterin, schau mal in deinem Umfeld, wo du Menschen dabei entdeckst, die das unbestimmte Personalpronomen benutzen, obwohl sie sich selbst meinen. Und dann werdet ihr etwas merken, das nennt sich selektive Wahrnehmung, dass ihr nur noch Menschen begegnet, die das unbestimmte Personalpronomen Mann benutzen, wenn sie sich selbst meinen. Also ihr könnt euch dann vor dem Begriff nicht mehr retten. Es ist nicht möglich. Ihr werdet nur noch Mann hören. Also ich setze diesen Flo ganz gerne auch in den Kursen ins Ohr. Die Menschen sagen, Bodo, das war eine ganz schön fiese Nummer. Ich höre nur noch Mann. Die Menschen sagen nur noch, Mann macht dies, Mann macht jenes, Mann macht jenes. Und dann passiert etwas ganz Wunderbares. In dem Moment, wo ich das bei anderen Menschen identifiziere, das Wort oder auch Widerstand, ja, Verhalten, der Widerstand ausdrückt oder eine Sprache, die Widerstand ausdrückt, dann werde ich irgendwann das auch bei mir selbst merken. Das ist ein ganz natürlicher Prozess. Also diese Mitarbeiterin, die bei anderen Menschen beobachtet hat, dass sie das unbestimmte Personalpronomen Mann verwenden, hat dann irgendwann sich selbst sprechen gehört und hat gemerkt, Mensch, hier benutze ich das, da benutze ich das und da benutze ich das. Und der nächste Schritt war, dass sie sich, während sie das Wort verwendet hat, immer wieder korrigiert hat. Und irgendwann verschwand dann dieses Wort aus ihrem Wortschatz. Und genauso können wir das mit Widerständen machen. Also der geringste Schritt, also die Frage ist ja, ein Widerstand ist erstmal nicht gut und nicht schlecht. Die Frage ist, wann wachsen wir an einem Widerstand und wann zerbrechen wir an einem Widerstand? Und wenn der Widerstand zu groß ist, dann zerbrechen wir dran. Dann nützt der stärkste Wille nichts. Also geht es ja für uns darum, herauszufinden, wo ist der Widerstand, dem ich gewachsen bin? Und da mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, das verursacht im Sportbereich vielleicht eher einen gebrochenen Zeh, ja, oder eine kaputte Muskulatur, wenn ich dort mit dem Kopf durch die Wand will. Sondern es geht darum, das für sich rechte Maß zu finden, mit Blick auf den Widerstand. Und das sind so die Ebenen, die niedrigste Schwelle, mit Widerständen umzugehen, ist es, Widerstände in seinem Umfeld zu identifizieren. Wo entdecke ich Widerstände in meinem Umfeld? Erster Schritt. Wenn ich das schon gut erkenne, dann wo entdecke ich Widerstände in meinem eigenen Denken und Verhaltensweisen? Und wie sehen diese Widerstände aus? Und wenn ich mir dieser Widerstände bewusst geworden bin, dann, ja, das gelingt mir, indem ich mich immer dann freue, wenn ich mir eines gedanklichen Widerstands bewusst geworden bin. Mensch, super, hast dich jetzt wieder dabei ertappt, ja, diese Denkweise. Dann ist der nächste Schritt, nächste Stufe ist, eine Widerrede zu formulieren. Also mit dem Widerstand umzugehen. Umzugehen heißt, ich formuliere eine Widerrede wie, du musst es gar nicht können, du musst es nur versuchen oder fang erst mal an. Da findet ihr für euch Antworten auf diese Widerstände. Einfach eine schnelle Antwort, die ihr ins Blut übergehen lasst, wo ihr ganz spontan sagt, das ist meine Antwort auf diesen Moment. Ja, das ist eine weitere Möglichkeit. Dann zum Thema Ungeduld im Umgang mit Widerständen. Und das ist auch das, was uns manchmal sehr schwer fällt. Und da habe ich ein unternehmerisches Beispiel aus dem Unternehmen. Ist es auch Dinge aushalten zu können? Also das fällt uns ja häufig schwer. Wir wollen die Dinge ja am liebsten sofort und möglichst schnell. Das ist ja in unserer Gesellschaft gang und gäbe, dass wir per Knopfdruck eigentlich alles sehr schnell verfügbar haben, aber auch gerade in der Entwicklung, der persönlichen Entwicklung oder auch unternehmerischen Entwicklung, menschlichen Entwicklung, nicht alles sofort verfügbar ist. Wir haben jetzt in der letzten Woche, war ich mit ein paar Mitarbeitern im Kloster und auch mit ein paar Mönchen zusammen. Wir waren insgesamt 8 Mönche und 8 Mitarbeiter. Wir haben miteinander gearbeitet. Wir haben auch Aufstellungsarbeit gemacht. Wir arbeiten mit Organisationsaufstellung, Systemaufstellung, wo es dann darum geht, bestimmte Fragestellungen auch wirklich aufzustellen. Also quasi ein Bild zu erzeugen, was Antworten auf die Fragestellung gibt. Und dort haben wir auch festgestellt, dass es bestimmte Konstellationen gab, die erstmal Widerstände in den einzelnen Menschen hervorgerufen haben. Also eine bestimmte Konstellation, eine bestimmte Beziehung hat Widerstände hervorgerufen und man war sofort geneigt, die Position zu wechseln, um aus dem Widerstand herauszugehen. Das ist ein ganz natürliches Verhalten, dass wenn wir einen Widerstand erleben, einen inneren Widerstand, ein inneres Unwohlsein, es ist unbequem, es ist unangenehm, dass wir zunächst und sehr schnell versuchen, aus diesem negativen Gefühl, aus diesem Widerstand herauszugehen. Aber manchmal braucht es einfach nur ein bisschen Geduld und das Aushalten und dann legt sich dieser Widerstand. Wir kennen das aus der Physiotherapie. Ich war Montag in Hamburg und war nach ganz langer Zeit bei einer Therapeutin mal wieder, die macht medizinische Thai-Massagen. Und sie hat mich erstmal furchtbar ausgeschimpft, dass ich so lange nicht da war. Und sie hat gesagt, Bodo, dein ganzer Körper ist total fest. Und diese festen Stellen im Körper, die gingen ja nicht sofort weg, sondern sie musste geduldig sein und damit arbeiten. Das ist ja nicht so, nur weil ich sie erkenne, gehen sie weg, sondern sie musste mit diesen Widerständen quasi im Körper arbeiten. Mit ganz sanftem Druck und viel Geduld hat sich dieser Widerstand aufgelöst. Und auch das gilt es ein Stück weit herauszuarbeiten. Ja, wenn ich den Widerstand erkannt habe, vielleicht auch nicht sofort in die Bequemlichkeit zu gehen, so rauszugehen, das wird so anstrengend, sondern sich auch einmal vorzunehmen, das halte ich jetzt mal aus, auch im betrieblichen Kontext. Hier ist ein Widerstand, das Thema in der Besprechung ist nicht geklärt und ich gebe nicht gleich klein bei, weil mir mein Harmoniebedürfnis vielleicht sagt, ich gebe jetzt schnell klein bei, um bloß wieder alles in Ruhe zu haben, sondern dort auch einfach mal etwas auszuhalten, auch negative Gefühle auszuhalten und es einfach auch abzuwarten, nicht sofort zu reagieren, sondern man sagt so schön, eine Nacht drüber zu schlafen, das aushalten, nicht versuchen, gleich sofort das zu lösen, sondern das auszuhalten. Oder auch eine andere Situation, die wir im Unternehmen hatten, seit gut 18 Monaten sind wir damit beschäftigt, die Markenkommunikation im Unternehmen komplett neu aufzustellen. Das ist ein sehr komplexes Unterfangen. Obstalsbohm bekommt ein ganz neues Kleid. Da sind sehr viele Menschen beteiligt, die in unterschiedlichen Situationen stecken, die andere Projekte haben. Und da darf man nicht davon ausgehen, dass jetzt jeder nur darauf wartet, dass das Team vom Marketing kommt und sagt, wir transformieren jetzt unsere Markenkommunikation. Und wir hatten diese Situation, da ging es um einen Bereich. Und da war die Marke, die Agentur, mit der wir arbeiten, war dann auch mit dabei und es gab Besprechungen. Und wir haben einfach gemerkt, es ist anstrengend. Es ist furchtbar anstrengend. Die Besprechungsorganisation war schwer. Die Terminfindung war schwer. Man merkt das ja schon, wenn man etwas initiiert, das ist jetzt anstrengend. Das wird gerade anstrengend. Das läuft nicht so mit. Wir haben keinen Rückenwind, sondern wir haben Gegenwind. Und dann sagte die Agentur mit relativ wir wachsen gemeinsam klassisch und verständlich. Da müssten wir jetzt mal eine klare Ansage machen oder das muss jetzt mal durchgesetzt werden. Und ich habe dann gesagt, nee, das machen wir nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es Gründe dafür gibt, weshalb diese Widerstände da sind. Und wir lassen dieses Team einfach mal machen, was es will und beschäftigen uns mit anderen Dingen. Also wir haben uns abgewandt. Wir haben uns jetzt nicht mit diesem Team beschäftigt, sondern wir haben uns eine alternative Aufgabe gesucht und gefunden und die anstelle dieses Teams dann jetzt bearbeitet. Und dadurch entstand oder reduzierte sich der Druck auf dieses Team und 3-4 Monate später hatte sich das Thema erübrigt. Dann war es wieder am Flutschen. Das heißt, nicht in dem Moment, wo ich vielleicht als Führungskraft etwas durchsetzen will, es auch wirklich durchzusetzen, sondern wenn ein Widerstand entsteht, nach Möglichkeiten und Alternativen zu suchen, die ich jetzt alternativ umsetzen kann, um das einfach mal ruhen zu lassen. Und dann ist es häufig so, dass, die Erfahrung haben wir gemacht, sich die Dinge dann langsam auch einspielen und die Offenheit für diese Entwicklung dann vorangeht. Also ein Stück weit, auch wie beim Aikido, die Mönche, die sprechen nicht von Kämpfen, sondern die sprechen von Ringen. Und beim Ringen oder Aikido ist es so, dass wir die Energie, die uns entgegengebracht wird, wandeln, ja, und nutzen. Und das ist eigentlich die Aufgabe. Okay, und die Frage, die damit einhergeht, ist, wenn ich hier einen Widerstand erlebe, was wird mir dadurch möglich? An anderer Stelle zum Beispiel. Hier komme ich jetzt nicht weiter. Und Gustave Le Bon, ein Autor aus dem 18. Jahrhundert, der das Buch geschrieben hat, Psychologie der Massen, hat auch einen Essay geschrieben, gibt es nur auf Französisch. Und dieser Essay befasst sich mit der Fragestellung, welche Eigenschaften verbindet die sogenannte Elite? Und die sogenannte Elite befasst sich ausschließlich mit Möglichkeiten und Lösungen. Also die befasst sich nicht mit dem Widerstand an sich, sondern schaut, was gibt es für alternative Möglichkeiten um diesen Widerstand herum, mit denen ich mich jetzt befassen kann. Also das Team XY hat kein Ohr und hat keine Zeit für das Anliegen, das ich mitbringe. Also welche Möglichkeit schenkt mir das? Ich habe mehr Zeit für Alternativen und denen widme ich mich jetzt. Und ich schaue später nochmal wieder rein und gucke, ob der Boden jetzt dafür bereitet ist. Und das erfordert sehr viel Geduld und Gelassenheit und vor allen Dingen auch Demut, ja, eben sich darüber im Klaren zu sein, dass wir nicht über alles verfügen können, aber sich sicher zu sein, dass wenn ich den Druck erhöhe auf den Widerstand, desto größer wird er. Das ist einfach ganz wichtig, sich dessen klar zu werden. Ja, je mehr ich den Druck erhöhe mit Blick auf einen Widerstand in mir. Also wenn ich jetzt euch sagen würde, hört mal auf zu denken. Und ihr würdet jetzt sagen, da kommt ein Gedanke und ihr sagt, ich darf jetzt nicht denken. Dann wird das Denken unerträglich. Das wird immer stärker. Also der Widerstand nährt sich aus dem Widerstand. Ganz relevant. Der Widerstand nährt sich aus dem Widerstand. Das heißt, wer klug mit dem Widerstand umgeht, der wirft ihm nicht alles entgegen, sondern der findet heraus, wie groß ist der Widerstand? Ist der Widerstand zu überwinden? Ist das Überwinden des Widerstandes etwas, worüber ich verfügen kann oder worüber ich nicht verfügen kann? Und wenn nicht, in letzter Konsequenz sich zurückzuziehen, Alternativen zu suchen und mit diesen umzugehen. Das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen kompliziert. Und um es einfacher zu machen, können wir der Haltung, mit der wir Widerständen begegnen, eine ganz klare Ausrichtung geben. Und das ist quasi ein Bekenntnis, das wir für uns selbst formulieren können. Und das ist wie folgt, dass ich mich dazu bekenne oder mich dazu committe, dass alles, was mir das Leben an Widerständen beschert, dafür nutze, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Das ist die Grundaussage, die dem Umgang mit Widerständen, wir entgegensetzen können. Ich nutze jeden Widerstand, jede Krise, jeden Widerstand, jeden widerständlichen Gedanken, jede Widerrede in meinem Kopf, nutze ich dafür, mich als Mensch weiterzuentwickeln. Und damit geht eine Frage einher, die sich sehr kompromisslos daran anschließt. Und das ist, egal welcher Widerstand sich mir entgegenstellt, in mir, in meinem Kopf, oder auch in meinem Umfeld, lässt nur eine Frage zu. Und die Frage lautet, was wird mir dadurch möglich? Also das Team, aus dem Team entsteht ein Widerstand und die Frage, die daraus entsteht, ist, was wird mir dadurch möglich? Welche Möglichkeiten beschert mir dieser Widerstand? Und die Antwort finde ich nicht im Widerstand in sich, sondern nur links und rechts vom Widerstand. Ja, also welche Möglichkeiten bietet mir das? Wenn vor mir eine Wand steht, die unüberwindbar ist, dann muss ich mir die Frage stellen, welche Möglichkeiten gibt es, an dieser Wand vorbeizukommen? Links rum, rechts rum, ein Loch buddeln, drüber springen, wie auch immer. Also die Frage ist immer, welche Möglichkeiten gibt es? Was wird mir dadurch möglich? Ja, das vielleicht einmal so als erster Impuls, ja, einmal die verschiedenen Haltungen, die Widerstände auslösen, die Maßlosigkeit, die Ungeduld und vielleicht auch das zu bequem sein, Das können die Gründe sein. Und ich kann damit umgehen, dass ich für mich herausfinde, den Widerstand herausfinde, zu dem ich in der Lage bin, ihn zu überwinden. Anfangen mit dem Erkennen bei anderen, Erkennen bei mir selbst. Dem eigenen Widerstand widersprechen mit einem Spruch und oder nach Möglichkeiten zu finden, die mir durch den Widerstand als solches möglich werden. So viel erstmal von mir. Ja, Impulse, Gedanken und Fragen.
Ja, vielen Dank erstmal an dich für die vielfältige Betrachtungsweise auch des Themas. Ich denke, da war wirklich sehr viel auch dabei. Ihr seid jetzt herzlich eingeladen, Fragen zu stellen, Anmerkungen auch loszuwerden, also das, was euch gerade beschäftigt, und dafür nutzt gerne die Handheben-Funktion und wir starten gerne mit dir, Holger.
Hört ihr mich jetzt?
Ja, wunderbar.
Danke, Bodo, für den tollen Impuls. Ich habe noch etwas anderes in Bezug auf Widerstand erlebt, und zwar die Verbindung zwischen Widerstand und Körper. Nämlich, wenn ich zur Physiotherapie gehe und Widerstand in meinem Körper, also Verspannungen erlebe, dann habe ich die Chance, mir das anzugucken, wo kommt diese Verspannung her? Und oft ist diese Verspannung im Körper auch ein Ausdruck von Widerstand. Ja? Also das habe ich erlebt, diese Verbindung zwischen Widerstand, was ist der Widerstand für mich sozusagen, was ist der Triggerpunkt und was entwickelt sich da in meinem Körper?
Mhm. Ja.
Gedanke, also ist nochmal ein ganz fieser Nebeneffekt von Widerstand, ja, oder von eigenen Widerständen.
Ja, vielen Dank dafür, Holger. Und auch da etwas, ja, was im körperlichen Bereich uns einfacher fällt, ja, vielleicht auch mit dem Physiotherapeuten darüber zu sprechen, woher entsteht denn dieser Widerstand? Dieses Thema auch auf die mentalen Themen mit zu übernehmen. Also wenn du einen Widerstand verspürst, also die Voraussetzung ist ja erstmal, ich werde mir dieses Widerstands bewusst. Das ist ja schon mal eine große Leistung, den Widerstand als Widerstand zu identifizieren und nicht unbewusst laufen zu lassen. Die meisten Widerstände laufen hier unbewusst ab. Ja, und den Widerstand als Widerstand zu identifizieren und sich dann auch in den Dialog zu begeben mit dem Widerstand, ich im übertragenen Sinne, und sich mal zu fragen, ja, woher kommt denn das? Passt das vielleicht gerade gar nicht zu mir? Lebe ich über mein Maß hinaus zum Beispiel? Ja, wenn ich jetzt bei meiner Therapeutin war und die sagt, du bist total verspannt, entspann dich mal, ja, hast du gerade ein bisschen viel zu tun, dann sagt sie mir sehr klar, anhand der körperlichen Reaktion, wo du hast gerade eine Menge zu tun. Ja, da kannst du noch so lange auf die Medikationsbank gehen. Du hast gerade echt eine Menge auf dem Plateau und schraub das mal runter. Und das kann ja wichtig einfach zu versuchen, woher kommt denn das überhaupt? Und das ist ja dieses Bild, was du gerade verwendet hast, ist ja eine super Metapher, also auch für die Arbeit im Geistigen, für die geistige Arbeit. Woher kommt denn der Widerstand? Wieso will ich das denn jetzt nicht? Und das Wichtige ist aber, glaube ich, diesen Widerstand erstmal zu erkennen. Der Physiotherapeut macht das im körperlichen Bereich. Ja, aber dann in sich selbst zu schauen, zu reflektieren und sagen, okay, wieso ist denn das jetzt so? Ist das vielleicht gerade ein bisschen viel und wo kann ich versparen? Also mit sich in den Dialog zu kommen eigentlich. Ja, vielen Dank für den Impuls.
Ja, danke dir vielmals. Dann gerne, ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig ausspreche, Febri. Einmal den Ton bitte anstellen.
Also mein Name ist Verena, aber ich bekomme es leider nicht hin, meinen richtigen Namen da reinzubekommen. Das ist die Abkürzung Verena Brinkmann. Aber ich werde da noch mal dran arbeiten bei Gelegenheit. Ich grüße erstmal alle ganz herzlich. Das war ganz witzig. Gestern ist mir jetzt dieser Impulsvortrag heute über den Weg gelaufen. Ich komme gerade aus einem Wochenende mit einem großen, ganz großen Widerstand. Warum auch immer jetzt heute dieser Vortrag ist, ich sage mir, das sollte jetzt so sein. Ich arbeite freiberuflich als Coach, bin vom Ausbildungsstand her Master und habe mich jetzt in die Trainerausbildung begeben, weil mich das ganz doll begeistert, Menschen da auch zu begleiten in der Ausbildung. So. Ich habe vor 7 Jahren bei Bodo Jansen angefangen mit dem ersten Führungsseminar in Damme. Ich war im letzten Seminar im Damme dabei. Danke nochmal dafür. Hat mich auf meinen Weg gebracht. Und ich habe eigentlich nur Trainer gehabt, die ganz behütet mich weitergebracht haben. Ich komme aus einem Nest. Ich komme auch aus einem Ausbildungsnest für den Coach. Ich habe eine ganz tolle Kindheit gehabt, sozusagen, um so ein bisschen in Bildern zu sprechen. Ich stehe jetzt vor einer Trainerin, die von der Sprache her, da ist wieder Thema Sprache, für mich, für mein Empfinden, ganz schlimm unterwegs ist. Ich habe mich ganz früh mit Sprache beschäftigt. Mein erstes Buch war von der Bechtel Scheuer. Ich habe hier heute ein Buch rausgeholt, Achtsam sprechen, kraftvoll schweigen, von Anselm Grün. Und stehe jetzt vor einem Menschen, die Lerninhalte ganz toll rüberbringt. Ich habe 5 Tage lang gelernt ohne Ende. Das ist auch alles schon fest. Aber es ist eine Kriegssprache. Nur mal als Beispiel. Klienten treten auf Minenfelder. Es gehen Bomben hoch. Es wird gehackt. Es wird getreten. Wir gehen in Schießpositionen. Das ist eine Sprache, die kann ich von mir wegschieben. Das mache ich wie beim Meditieren. Ich nehme die Wörter und schiebe sie weg. Aber ich merke unterbewusst, macht das so viel, es kommen diese Wörter, die ich den ganzen Tag teilweise höre, die kommen hoch. Ich merke schon, manchmal bin ich kurz davor, diese Wörter in meinen Sprachgebrauch zu nehmen. Und ich möchte das nicht. Und ich brauche jetzt einen Tipp von wem auch immer, was ich da machen kann. Und ich bin, mich wühlt das auf. Ich merke das jetzt auch gerade schon. Ne? Das ist so, ja, ich merke, ich beschäftige mich wieder mit der Sprache. Das wird mir dadurch möglich, das sehe ich jetzt schon. Aber ich muss jetzt irgendwie eine Strategie entwickeln, wie ich durch das nächste, durch den nächsten Block durchkomme.
Ich habe eine kurze Frage dazu, Verena. Hm? Nimmst du das dann bei dir selbst wahr, wenn du diese Sprache übernimmst?
Ja, merke ich sofort. Merke ich sofort.
Das ist doch wunderbar. Freu dich jedes Mal, wenn du es merkst. Das ist ja, du hast ja, also was ich jetzt sehe, ist dieser Widerstand, du möchtest das nicht. Und also du willst diese Sprache nicht annehmen. Und die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist wirklich mit der Erkenntnis, mit dem Erkennen und Anerkennen, ist eigentlich der erste Schritt zum Wandel schon getan. Und wenn du dich dabei ertappst, dass du diese Gedanken oder die kriegerischen Gedanken oder Worte in dir entdeckst, du dir derer bewusst wirst, dann freu dich einfach darüber, dass du dir derer bewusst geworden bist, dann bekommt das eine positive Wende. Und irgendwann geht das so schnell, dass dieser Moment zwischen dem, was du wahrnimmst und wie du es interpretierst, automatisiert einfach sich wandelt. Das ist so eine Erfahrung, die wir gemacht haben. Einfach mal ausprobieren. Ja. Wirklich dieses sich darüber freuen. Also das eine ist sich darüber ärgern und das intensiviert eigentlich diesen Prozess. Ja, schon wieder und schon wieder und schon wieder. Und ich habe das Thema mit meinen Ego-Gedanken, wenn ich zum Beispiel vergleiche, wenn ich so mal sage, da hinten ist mein Nachbar, der hat dort einen VW Bulli, der ist umgebaut, aber warte erst mal, bis meiner kommt. Dann kannst du deinen in die Garage stellen. So, normalerweise könnte ich jetzt sagen, obwohl du das, so darfst du nicht denken, das ist doof, das will ich nicht. Ja, aber dann bringe ich einen Widerstand dort rein und das wird ein positiver Regelkreis, das schaukelt sich hoch. Ich kann aber auch einfach sagen, boah, cool, Bodo, wie geil ist das denn? Du bist dir darüber bewusst geworden, dass du gerade so gedacht hast. Und dann freue ich mich total. Und in dem Moment, wo ich mich darüber freue, ist dieser Gedanke weg. Und das ist so eine Einladung, eine Ermutigung, das auszuprobieren.
Okay. Danke, Bodo. Und danke, wer auch immer gerade meinen Namen da reingesetzt hat. Dankeschön.
Wow, cool.
Spooky.
Gut.
Tschüss.
Tschüss. Jetzt höre ich nichts mehr.
Ah, Entschuldigung. Die nächste Meldung von Tina, bitte.
Hallo erstmal in die Runde.
So.
Könnt ihr mich hier hören und sehen?
Ja.
Ja, hallo. Ja, ich bin Tina Werner, ich bin das erste Mal heute dabei und freue mich sehr, dass wir uns auf diesem Weg mal kennenlernen. Das Thema hat mich sehr angesprochen. Ich arbeite in einer großen Werbeagentur und führe dort ein Team von 40 Leuten und habe natürlich relativ oft mit Widerständen im Team zu tun. Deswegen hatte mich das Thema hier auch nochmal besonders interessiert, weil wir uns, glaube ich, in einer Zeit befinden, wo wir aufgefordert sind, anders zu arbeiten. Und ich habe dazu auch dein Buch gelesen, Bodo, das fand ich sehr inspirierend an der Stelle. Und ich versuche das in meinen Alltag mit dem Team zu integrieren. Und ich wollte noch zwei Sachen vielleicht kurz als Impuls damit reingeben. Also das Erste, auch nochmal zum Körper. Finde ich einen ganz wichtigen Hinweis, weil der Körper, die Erfahrung habe ich auch gemacht, Dinge verinnerlicht. Also ich mache zum Beispiel seit 100 Jahren Yoga und ich habe nie Lust. Ja, also ich gehe morgens auf die Matte und denke mir, ich will es eigentlich nicht und mein Körper geht von alleine. Und dann mache ich die gleiche Erfahrung wie du. Ne? Der Körper macht das dann schon und dann passiert in mir was ganz Gutes. Ich bekomme den Kopf frei, ich merke mich, ich spüre mich und dann kann ich in den Tag gehen. Insofern, also diese Körperarbeit, die finde ich wirklich wichtig an der Stelle. Und was ich aber noch mal kurz als Hinweis bringen wollte, Widerstände im Team, da habe ich die Erfahrung gemacht, was unheimlich wichtig ist, ist, wenn man diese Widerstände spürt, wenn man in einem Change-Prozess ist, dass es hilft, Bilder zu entwickeln, Visionen zu entwickeln mit dem Team, um zu gucken, wo wollen wir eigentlich hin? Ja, weil das bedeutet ja für oder für ein selbst ja auch, man geht raus aus der Bequemlichkeit, ich muss irgendwie eine andere Position vielleicht finden, das will ich gar nicht, weil eigentlich ist ja alles ganz schön, wie es gerade ist. Wenn ich aber es schaffe, im Team diese Vision zu entwickeln, dass es hinterher besser ist für mich, und dann auch für den anderen, ne? Ich habe ja auch, bin ja auch in dieses Team eingebunden, dann fällt es unheimlich viel leichter, da auch mal durchzugehen mit dem Team. Ne? Also diese Bilder zu entwickeln, das finde ich, hat mir in der täglichen Arbeit sehr geholfen. Das wollte ich einfach nur nochmal mitgeben in die Runde. Vielleicht kann da jemand was mit anfangen.
Ja, vielen Dank, liebe Tina. Sehr schön. Wichtig, ich glaube, diese Perspektive zu schaffen. Mhm. Ja, dann wofür lohnt sich das Ganze?
Genau.
Also wer ein Wofür hat, erträgt ja fast jedes Wie. Und das war jetzt in unseren Online-Impulsen im Januar, nicht in dieser Serie, aber in einem anderen, das Thema auch von Viktor Frankl ein Stück weit. Wer ein Wofür hat, erträgt fast jedes Wie. Und wenn dieses Wofür ein schönes Bild ist, in dem ich mich bestenfalls selbst auch noch wiederfinde, das ist ja ganz entscheidend, finde ich mich in diesem Bild wieder, sehe ich mich in diesem Zukunftsbild mit einer Rolle zum Beispiel, und für diese Rolle lohnt es sich, sich einzusetzen, dann können die Widerstände natürlich ruhig höher sein, aber ich gehe dann ganz anders damit um, mit noch mehr Kraft und noch mehr Energie. Also vielen Dank für diesen Impuls auch nochmal. Danke dir.
Gerne.
Ich muss einmal ganz kurz aus dem Bild verschwinden. Ich muss mein Kabel anschließen, weil sonst seid ihr gleich weg.
Das Bild verfolgt dich.
Ja, so. Jetzt mal so machen, geht gar nicht anders. So.
Okay, dann haben wir noch eine Meldung von Patrick, bitte.
Ja, auch von mir einen guten Abend. Last but not least. Ich fand das sehr interessant mit der Physiotherapie. Bei mir begann das sehr früh in der Jugend, durch den Fußball bedingt. Und ich hatte vor 6 und 7 Jahren mehrmals das Kreuzband gerissen. Deswegen war es auch anfangs so, dass ich auf Widerstand gestoßen bin und habe gehofft, dass sowohl die Muskulatur als auch mein Knie wieder so wie vorher wird. Und das alles wieder funktioniert, nur das ist eben nicht so. Und da fand etwas vor 4 bis 5 Monaten statt. Da war ich bei meinem Onkel, der ebenfalls Physiotherapeut in Köln ist. Und der sagte zu mir, Patrick, stell dir einfach beim Kochen einen Deckel vor, der auf den Topf kommt. schließ das, mach weiter. Und dieses Bild hat mir sehr dabei geholfen, einfach gegen den Widerstand anzustoßen, gegen den ich zwar präventiv vorgehen kann, sei es mit Training oder sonstigen, aber der Zustand wird nie so sein, wie er vorher war. Das fand ich in Kombination dazu, was du anfangs gesagt hast, sehr interessant. Und der zweite Punkt ist, dass ich in den letzten Monaten auf Widerstand gestoßen bin innerhalb der Familie, dass ich viel herausgefunden habe, was in der Jugend passiert ist bei mir oder auch in der Kindheit und das mich tatsächlich sehr verletzt hat, aber auch geholfen hat, Dinge zu verstehen. Und dann dachte ich nach ein, zwei Gesprächen, okay, das war's jetzt. Aber es wurde dann immer wieder ein bisschen mehr. Das heißt, Dinge wurden ausgekramt und so kam natürlich bei der Widerstand etwas größer. Und mittlerweile ist es bei mir so, dass ich für mich erschlossen habe, dass der Widerstand so groß ist, dass ich sage, okay, das ist jetzt so, aber ich mache trotzdem weiter. Und dieser Punkt, das zu wissen, dass man trotzdem jetzt einfach weitermacht oder dass ich jetzt weitermache, egal was geschehen ist, das ist, glaube ich, so das Wichtigste. Und es fühlt sich gerade ziemlich gut an, das hier zu erwähnen.
Ja. Ja, toll. Vielen Dank. Das ist sehr, sehr, sehr ermutigend. Ich glaube, das hat die Qualität, um mal ganz kurz jeder für sich auch in Stille zu gehen, das einmal mal wirken zu lassen. Vielen Dank, lieber Patrick. Also es ist zu spüren, also es war gerade zu spüren, dass das, was du gerade berichtet oder erzählt hast, dass dich das auch wirklich berührt hat. Also es war irgendwie ganz, ganz, ganz deutlich. Und zwei Dinge, die mich sehr angesprochen haben, ist einmal das Bild, dass du ein Bild gefunden hast mit dem Kochtopf. Also diese inneren Bilder zu finden, sind genauso wertvoll wie die Geschichte jetzt dieses Teilnehmers, der sich erinnert hat, in den Wald nach Kanada zu gehen. Ja, weil das ist sofort ein Bild und ein Kochtopf als Bild, also sich ein Bild verbildlichen zu können, zu verinnerlichen, hilft immer dabei, auch mit diesen Themen umzugehen. Es ist großartig. Und dann auch diese Kompromisslosigkeit da reinzugehen. Das ist eigentlich das, was ich versucht hatte, vorhin auszudrücken, was du jetzt mit deinem Beispiel so ganz schön noch hervorgebracht hast, diese Kompromisslosigkeit, das zu sagen, egal, was sich mir entgegenstellt, ich nutze es und betrachte es als Chance, mich entwickeln zu können. Und diese Kompromisslosigkeit einfach in den Widerstand an sich hinein zu interpretieren. Dass egal, was mir das Leben beschert, also das hat was mit Vertrauen zu tun in das Leben, dass egal, was das Leben mir beschert, egal wie hoch der Widerstand ist, der sich mir gerade entgegenwirft, es besteht immer die Möglichkeit, sich aus diesem Widerstand heraus zu entwickeln. Und das ist eine ganz wunderbare Haltung und Einstellung, die nicht leicht ist, weil wir ganz häufig auch da zurückgeworfen werden. Aber wer das für sich einmal formuliert hat, und ich habe von letzte Woche oder so, habe ich das mal gepostet, wenn jemand für sich wirklich, wirklich, wirklich entschieden hat, sich menschlich weiterzuentwickeln, der kann ab diesem Moment Krisen und Widerstände genauso nutzen wie lieben. Ja, einfach eine Liebe entwickeln für das, was sich mir entgegenwirft und sagen, egal was da kommt, danke Mann. Einfach, egal was das ist, danke Mann, dass ich jetzt hier damit die Möglichkeit bekomme, mich weiterzuentwickeln. Und das ist eigentlich die Grundhaltung, die Lösung finden wir dann schon. Die Lösung finden wir in dem Moment, wenn wir sie finden wollen. Auch im Umgang mit Widerständen. Und das, Patrick, war so klar gerade von dir formuliert, ja, sagen, egal wie groß der Widerstand ist, ich gehe weiter. Vielleicht nicht gerade den Weg, aber den Weg. Und vielen Dank. Sehr beeindruckend. Sehr berührend.
Gern geschehen. Ich habe eine abschließende Frage, die ist mir gerade eingefallen. Du sagst, du machst morgens Sport. Sehr wahrscheinlich früh und ohne davor was gegessen zu haben.
Ja.
Wie kam es, dass du ohne etwas zu essen. Also ich meine, das ist ja schon sehr anspruchsvoll, dann Sport zu treiben. War das irgendwann nach so einem halben Jahr ein Effekt, der dann einfach funktioniert, oder ist das,
weiß nicht. Ich glaube, das muss man ausprobieren. Meine Frau zum Beispiel kann das überhaupt gar nicht. Die kriegt sofort Kopfschmerzen. Ich habe das für mich ausprobiert und es funktioniert sehr, sehr, sehr gut. Ich bin ja unterwegs, ich habe so verschiedene Intervallfasten, aber in verschiedenen Kategorien, ich wechsle das. Und wenn ich dann 14:10 bin, ja, und ich muss morgen Sport machen, dann kann ich sowieso nichts essen. Oder wenn ich im 16:8 bin, auch nicht. Aber dann hat der Körper, ist dann umgestellt. Ja, du bist dann in diesem Bereich der Autophagie, dann hast du einfach einen anderen Stoffwechsel. Und wenn ich in diesem Stoffwechsel bin, dann macht mir das beim Sport nichts aus. Wenn ich aber jetzt 12:12 bin, also vielleicht nicht in diese Autophagie komme und auch nicht in den Fettstoffwechsel komme und dann Sport mache, dann geht es mir nicht gut dabei. Also ich muss das schon wechseln. Ne? Also es ist schon ein Stück weit System dahinter und ist eine Frage der Gewohnheit. Aber ich habe das ausprobiert und es hat gut funktioniert.
Okay, danke.
Ich muss mal gucken, ich kann das, habe ich das hier? Ich kann das mal zeigen. Das ist total prollig, das Buch, aber das ist das Fitnessprogramm, was fast alle Obstalsbohmer machen bei uns. Das ist zu einer echten Bewegung geworden. Das ist Fit ohne Geräte. Der Typ ist total prollig da drauf. Und ich habe das Buch damals gekauft, weil es mir die Möglichkeit gegeben hat, Sport ohne Geräte zu machen. Und ich wollte unabhängig sein von einem Fitnessstudio. Und dann lag das ein halbes Jahr rum, weil ich das nicht anfassen wollte, weil es so komisch aussah. Und dann bin ich da eingestiegen. Und das war im Jahr 2015. Und seitdem, das ist eine 90-Tage-Challenge, die geht 90 Tage. Und seitdem läuft die halt 3,5 Mal im Jahr oder fast 4-mal im Jahr, seit mittlerweile 7 Jahren. Und macht Spaß. Also kann ich nur empfehlen, ist keine bezahlte Werbung, muss ich dazu sagen.
Gut, ja, vielen Dank nochmal, Patrick. Ja, einige sind jetzt schon rausgegangen, aber wir würden gerne zumindest die Meldung noch möglich machen. Eva Maria dann gerne.
Hallo, guten Abend. Entschuldigung, ich bin sehr spät zugestoßen. Und ich wollte gerne zwei Dinge sagen. Einmal zu Verena und der Qualität der Kommunikation, die Wahl der Worte. Ich glaube, dass am Anfang das Wort war, wie wir es bei Genesis auch hören, und dass ich mit jedem Wort eine Welt schaffe. Und ich finde es gut, Widerstand zu spüren gegenüber Sprache, die eine Disharmonie vielleicht schafft. Zum Beispiel jemanden am Telefon abwürgen, das bedeutet für mich, sofort habe ich ein Bild, dass da jemandem fast der Hals umgedreht wird. Also, und die Sprachsensibilität ist eine Kultur, hinter der ich auch stehe und die auch zu fördern. Ich bin Supervisorin und arbeite mit Teams, mit Gruppen, mit Einzelsupervisanten. Und in meiner Ausbildungsarbeit bin ich auf Johann August Schülein gestoßen. Er ist Wirtschafts- und Sozialpsychologe und er sagt, der Widerstand ist im Grunde der Hüter der Seele. Er bestimmt das Tempo, wie schnell Entwicklung möglich ist oder auch nicht. Und das finde ich ganz besonders. Das heißt, Widerstand ist eigentlich ein Schutz. Und wie Bodo Jansen sagt, raus aus dem Druck. Und ich nehme noch eins dazu. Ich gehe immer in die Liebe in meiner Arbeit und halte den Widerstand innerlich so vor mich, wenn ich ihn spüre. Ich spüre ihn sehr wohl und lasse ihn, wo er ist und gebe den Menschen Zeit.
Wow.
Und mit dem Gedanken von Schülein bekommt der Widerstand eine völlig andere Qualität und ich habe Respekt vor den Menschen und schütze sie mit, indem sie den Widerstand erstmal halten können. Das wollte ich sagen.
Wahnsinn. Vielen, vielen, vielen Dank. Das war ein extrem starker Impuls. Vielen Dank.
Ach, gerne.
Toll. Dankeschön. Kannst du das nochmal wiederholen? Widerstand ist ein Schutz. Wie heißt der Autor nochmal?
Das ist Johann August Schülein. Ein kleiner alter Mann. Ich habe ihn live erlebt vor 4 Jahren. Und ich kann noch mal in meiner Kolloquiumsarbeit nachschauen, an welcher Stelle und in welchem Buch er das beschreibt. Und es hat mich sehr berührt, Widerstand aus dieser Perspektive herauszusehen.
Ja, und wie war der Satz nochmal, Widerstand?
Im Grunde ist der Widerstand ist ein Schutzmechanismus, ein Hüter der Seele. Ah, und der Widerstand reguliert die Geschwindigkeit der Entwicklung.
Sehr schön. Widerstand ist ein Hüter der Seele. Toll.
Ja.
Toll. Vielen, vielen Dank.
Gerne.
Wow.
Gehen wir weiter, Bruno? Ja.
Ja,
ja. Ja. Dann Roy, schön, dass du hier da bist.
Ja, danke. Ja, auch ganz herzlichen Dank für die vielen Gedanken. Und gerade Eva-Marie hat gerade nochmal mit der Sprache, ich wollte eigentlich was ganz anderes einbringen, aber mit der Sprache fiel mir auch nochmal ein, also gerade wie wichtig es ist, darauf zu achten, was man spricht und was man quasi rauslässt. Ja. Und kann mich da immer gerne dran erinnern, ich durfte vor vielen, vielen Jahren in Chicago in Willow Creek sein, wo auch in der Jugendarbeit dann was erzählt wurde. Und dann gab es das Gleichnis hinsichtlich das gesprochene Wort, ist im Grunde genommen genauso wie die Zahnpasta, die ich mir morgens auf die Zahnbürste drücke. Das gesprochene Wort kriege ich genauso wenig zurück, wie ich die Zahnpasta wieder zurückbekomme in die Tube. Ja, wenn man sich das immer wieder auch so als Gedanken, bevor man irgendwas ausspricht, nochmal dann auch vergegenwärtigt, denke ich, ist das ganz wichtig. Und man kann dann auch genau mit Sprache das eine oder andere auch bewirken. Ja. Und das ist das, was ich dann wieder an anderer Stelle mit Widerständen auch deutlich mache. Oder Widerstände, das hat Tina vorhin gesagt, mit Mitarbeitenden oder auch in Teams, habe ich erlebt, gerade wenn man die Menschen wahrnimmt, ja, sie wirklich wahrnimmt und auch versucht, dort abzuholen, wo sie stehen, muss man sich natürlich auch dessen bewusst sein, dass das immer wieder auch Wirkung entfacht. Ich habe das einmal erlebt mit einer Kollegin, als ich sie fragte, nicht nur fragte, wie geht's Ihnen denn, sondern ich fragte sie, wie geht's Ihnen denn wirklich? Ich kann nur empfehlen, immer ein Päckchen Taschentücher dabei zu haben, weil sich dann die Menschen tatsächlich öffnen, wenn man nämlich fragt, wie geht's Ihnen wirklich und nicht nur einfach fragt, wie geht's Ihnen. Ja, das ist dann auch da eben, wo dann Widerstände so sehr schnell dann brechen und man merkt, wenn man den Gegenüber entsprechend wahrnimmt, ist da immer eine Wertschätzung dabei und man hat viel schneller die Möglichkeit, dass sich der Gegenüber, die Gegenüber Sitzende dann auch tatsächlich öffnet.
Roy, ganz, ganz lieben Dank auch nochmal für diesen Impuls, wenn ich das nochmal zusammenführe. Die Worte auch nochmal nehme, so wie du sie gerade beschrieben hast, das, was ich sage, dann sind ja die Worte letztendlich wie ein Schlüssel, der auch Widerstände vielleicht gar nicht brechen, aber auflösen kann. Ja, also Widerstände auflösen ist ja was anderes, als sie zu brechen noch, aber diese Worte, welche Worte finde ich, um Widerstände aufzulösen? Wodurch fühlen sich die Menschen angesprochen? Wodurch öffne ich die Menschen für das, worum es geht? Das ist ja das, was du gerade beschreibst. Und dann ist es manchmal nur ein Wort. Wirklich. Ja. Und das, diese Grenze zwischen Widerstand und Nichtwiderstand, und das finde ich so schön an diesem Beispiel, kann manchmal nur ein Wort ausmachen. Ja, toll. Danke dir, Roy.
Dann haben wir noch Tanja, bitte.
Dankeschön. Ich muss das improvisieren. Hört ihr mich? Funktioniert das von der Akustik her? Wunderbar. Ich nehme ein Nicken wahr. Dankeschön. Danke für den Impuls. Ich bin gerade ganz bewegt, dass Professor August Schülein hier genannt wurde, den ich als Kollegen kenne, aber diese Seite oder dieses Zitat kannte ich noch nicht. Das hat mich jetzt gerade gedanklich ganz beschäftigt. Ich wollte woanders anknüpfen. Was bei mir heute resoniert hat, war tatsächlich auch nochmal dieses Thema, einen Widerstand stehen lassen, möglicherweise auch einfach das eine Nacht überschlafen, hattest du gesagt, Bodo. Und für das zusammen, es gab ja auch im letzten Jahr den Impuls zum Thema, warum wir als Führungskräfte nicht immer gleich Lösungen entwickeln sollten. Da war ja eher so eigentlich der Gegenstand, dass man gesagt hat, vielleicht hat das, wofür es keine Lösung gibt, oder vielleicht suchen Mitarbeiter auch gar keine Lösung, so herum. Und ich bin also mit dem Gedanken nur aufgrund der Überschrift auch reingegangen, mit der Erfahrung, dass es mir am Anfang als Führungskraft so ging, dass ich immer versucht habe, wann immer eine Kritik geäußert wurde oder eine Frage gestellt wurde, immer sehr ad hoc Lösungen zu entwickeln, und das so der Anspruch an mich selber war, und diesen Druck mir selber irgendwann rausgenommen habe und mir gegönnt habe, wenn Kritik kam, wenn Dinge anders gesehen wurde, auch mal zu sagen, aha, erklär es mir genauer und ich mag darüber nachdenken. Und ich glaube, das ist auch was bei dem Widerstand, dass man sagt, man kann einen Widerstand auch mal stehen lassen und sagen, ja, ich habe den jetzt gehört und lass uns da zu einem späteren konkreten Zeitpunkt daran weitermachen. Was ich gemerkt habe, was das bei den Mitarbeitern oder überhaupt beim Gegenüber natürlich auslöst, ist so das Gefühl des Ernstgenommenwerdens. Wenn ich immer reflexartig eine Lösung entwickle oder eben am Beispiel jetzt heute beim Thema Widerstand immer gleich versuche, diesen Widerstand aufzulösen, sage ich mal, nicht zu brechen, sondern aufzulösen oder da mit guten Gründen zu kommen, wieso ich von der Gegenposition überzeugt bin, bedeutet es ja auch, dass ich die anderen nicht ganz, oder dass sich das Gegenüber möglicherweise nicht ganz so ernst genommen fühlt. Insofern haben so diese Pausen und dieses Zeitlassen und es auch stehen lassen können und diese Uneinigkeit auszuhalten, meiner Wahrnehmung nach einfach auch eine ganz starke Wirkung. Und das ist so das, was bei mir heute nochmal so auch nachklang.
Ja, ganz lieben Dank für diese Rückmeldung. Auch nochmal den Begriff, die Pause, den Dingen auch die Zeit geben, sich entwickeln zu lassen. Und ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn wir einem Widerstand die nötige Zeit geben, dass die Kraft, die aus dem Widerstand heraus entsteht, auch sehr produktiv werden kann. Also den Dingen die Zeit geben, sich auch entwickeln zu können. Pause, dein Begriff. Ja, schön nochmal, dieser zusätzliche Impuls, die Pause. Ja. Einfach den Raum zu öffnen. Ja, den Raum dafür zu öffnen, dass der Widerstand sich in die eine oder auch andere Richtung entfalten kann. Ich glaube, das ist gut, das im Blick zu behalten. Aber es kann ja auch gut sein, dass ein Widerstand sich in eine ganz tolle Richtung entwickelt. Ja. Schön, danke dir, Tanja.
Ja, danke, Tanja. Und dann haben
ich
wir
danke ganz herzlich.
Eine Meldung von Timo, bitte.
Ja, moin, hallo zusammen. Erstmal nochmal vielen Dank dafür, dass das noch gelingt. Ich hoffe, man versteht mich. Wenn ja, mal eben ein kleines Kopfnicken. Super. Ja, ich möchte von meinem, oder ich gehe zurück auf die Bilder von Roy, Eva, Maria und fange mal ganz anders an. Was jetzt kommt, mag gleich ein bisschen humoresk wirken, ist aber, glaube ich, ganz gut. Keine Angst, ihr braucht nicht auf Abbrechen drücken. Ich hatte vor, jetzt mittlerweile, glaube ich, 7 Monate her einen schweren Fahrradunfall. Arbeite eigentlich als Schulleiter und bin daher Öffentlichkeit und Austausch gewohnt. Und stehe aber gerade vor dem Widerstand, dass ich das gar nicht so hinkriegen kann. Warum auch immer, weil ich es nicht mehr, weil ich es lange nicht mehr gemacht habe. Das sieht man auch noch an meiner Zahnlücke, den Fahrradunfall, und an meiner Wunde an der Stirn. Und Judith, meine Freundin, die noch im Hintergrund sitzt, die sagt, ey Timo, du kannst immer so gut sprechen, sag doch einfach mal was. Und ich nutze das jetzt hier als Bild für mich, wieder über den Widerstand gegangen zu sein, das Wort zu ergreifen und etwas von sich zu geben und einfach mal dem Inneren entgegenzustreben und mich dann morgen darüber zu freuen, dass ich heute bei Bodo folgende Witz erzählt habe. An euch, beziehungsweise an dich, Bodo. Was ist besser als USA? Aber ich mache nochmal. Udo, Bodo. Ich komme hier gar nicht mehr klar. Was ist besser als USA?
Erzähl's.
USB. So, vielen Dank, das war's von mir. Und ich habe jetzt ein positives Bild in meinem Kopf. Danke dafür.
Timo, ganz lieben Dank, dass du hier in dieser Runde wirklich deinen inneren Widerstand überwunden hast. Und ich bin mir ganz sicher, diesen Witz, an den wird sich jeder erinnern. Und ich bin mir genauso sicher, dass der ein oder andere den morgen auch noch an anderer Stelle hören wird. Vielen, vielen Dank dafür.
Ja. Und danke, alles danke, Gute, ciao.
Alles Gute für die Genesung und dass du wieder gut reinkommst.
Danke, das tut gut, danke. Ja.
Also ich glaube, cool. Da nicht mehr viel zu sagen, ne? Oder?
Passt.
Ja, passt. Also vielen Dank an alle. Und für die, die Lust haben auf einen nächsten Impuls, Ich habe gerade nochmal geschaut, aus der Reihe der Stille Impulse ist der nächste Termin am 2. März, dann wieder um 17 Uhr. Gesonderte Info dazu geht nochmal raus und wir freuen uns auf alle, die dann wieder sich die Zeit nehmen werden, um mit uns etwas Zeit zu verbringen.
Ja, ja, das Thema ist Hoffnung dann. Also es ist eins meiner Lieblingsthemen tatsächlich. Hoffnung ist dann nicht gerade on vogue im Moment oder vielleicht auch gerade wieder ganz besonders. Auf jeden Fall ist das ein Thema, was mich selbst immer wieder überrascht und auch sehr berührt. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns da wiedersehen zum Thema Hoffnung. Aber auch das nehmen wir auf für all diejenigen, die das gerade dann zeitlich nicht passt.
Genau. Alles klar, dann bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr dabei wart.